Wonnerscheinen, guten, sonnische Moje beim grossen Kino. Erem akortun inkontournable Rendezvous, lo fängt man schon so mit den französischen Wiedern. Iwat de Wart, wo, a für allem ja oder nee, vom 7. Ach. Ein knapp Stündchen dreht sich lo beim Radio 100,7, alles im den Kino. Meng cinephiler Kolitten haut nieft ma heeschen alphabetisch organisiert. Thierry Bessling an Michel Delage.
An zesumme mam Tom Dockerl hummer haut de sumunche sum Programm. Natürlich schulle mer eis Zeit fir iwwer die wichtest Filmsortier vun der Woche ze schwätze. Mir kucken lo gleich iwwer den Top 10 vum Boxoffice vun der lächter Woche. Am mer schalten river bei eis Berlin-Korrespondentin Sarah Pöppe, mat dem mer en Debriefing mache vun der Berlinale, déi moi oben angeht.
Einen wunderbaren, coolen, smoothen Titel vom Isaac Hayes, den große Kinohaut abgemäht wird. Eure kleine Salut d'Artist und Kollege von Radio France von der Emission Plan Large bei France Culture, die seit Jahren den heutigen Titel als Song d'Ouverture und du wählst da eine kleine Klande und sie. Guten Morgen, die Herren, nach ein Kehr.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich wollte mal diesen kleinen Top 10 machen von der letzten Woche vom Boxoffice, vom Kinos-Boxoffice zu Lützeburg. Die Filme, die am besten gelaufen sind, die, die letzte Woche, das heißt von Mittwoch, 4 Uhr länger Woche, das heißt den 6. Februar, wenn ich mich nicht irren. Und da ist auf der Platz 10 schon mal eine kleine Überraschung. Der Film lebt am Utopia, an den Filmen kommen immer echte Seelen an den Top 10 ran. Das ist The Favorite von Yorgos Lanthimos. Ist das eine Überraschung?
Ja, immerhin Top 10, ja. Immerhin Top 10 für einen ganz guten Film, einen anspruchsvollen Film, ein Kostümsfilm. Ich meine, das auch, wenn du so viele Leute gucken gegangen sind, sie wussten nicht unbedingt, dass das, ob was sich da gibt, von alles am Lanthimos. Also, gut. Gut.
Ja, das ist auch ein Film, den 18 Millionen als Budget hat. Das ist vielleicht hat die opulent Art für die Sachen en scène zu setzen. Und letztes Jahr da vielleicht auch in den Kino gelockert.
Das ist ein Kostümsfilm, aber noch. Auch wenn ein bisschen komisch ist. Auf Platz 9 seit Wochen gefühlt meint, viel zu lang meint vielleicht schon den Freddie Mercury Biopic Bohemian Rhapsody, den hier an dieser Emission nicht allzu wäsch, nicht zu gut wäsch kommen. An aber, das ist egal, was wir heute zählen, die Leute laufen da ran.
Ja, ja nee, das sind die Filme, die einfach gut laufen. Musical, der Stil, das ist etwas, was Queen sowieso, Freddie Mercury.
Aber das bei ABBA, also bei Queen, also ein bisschen so wie bei ABBA, das geht man darum, was den Film ist, ob gut oder schlecht ist. Das ist ein Branding. Queen ist genauso ein Branding wie ABBA und das funktioniert an den Schmengen. Den will ich kann noch gut lang gestracht gehen. So, Nummer 8, Creed 2, Rocky 8, 7, Spin-off von Enger.
Ich glaube, mal zählen.
Es soll anscheinend niemand gut sein. Es ist schon bei Rocky End abgehalten, den wirklichen Meisterweg ist. Voilà. Nummer 7, Glass von M. Night Shyamalan, den hei, wenn ich mich nicht ehren, auch nicht allzu gute Wäsche komme. Ein bisschen überraschend schon auf Platz 6, Alita, Battle Angel.
Das ist ja gang, mir das erklärt sich einfach dadurch, dass der Film, das letzte Woche rauskommt, mir lebt dann so viele Kopien, so viele Säle, so viele Sprüche, so viele technologische Abredungen, 2D, 3D, 4D, keine Ahnung. Also.
ja. Atmos nennt ihn das.
Atmos.
Auf Platz 5, ein Alterswerk von einem richtig alten Herr, mit einem Herr, den immer näher ins Gespräch kommt, auch mal Nierfzänger cinematografischer Arbeit, mit von der Schwarze mal nicht, der Clint Eastwood mit seinem biografischen vielleicht Film The Mule, also biografisch, in das definitiv kein Drogekurs hier gewesen, mehr. Aber das, was dann am Anfang zählt, das Fleisch, das wird ihm ganz nur leid.
Ja, aber Clint Eastwood, du kennst immer den letzten Film sehen, aber du musst schon unter 10 Jahren den letzten Film all Jahres regelmäßigen Umständen, also aufstehen. Und voilà, mit das Clint Eastwood immer ein Nummer sicher, gebe ich so.
Ja, klar. Und das semi-autobiografisch in der Hinsicht, dass es vielleicht seinen Rapport zu seinen Frauen am Leben ein bisschen erzählt.
Also ein Durchstör spielt Matt. Sein richtig Durchstör spielt Matt. Platz 4, Escape Room. Absolut keine Ahnung, was da das ist. Ich habe das total geskippt. Das gesagt, als für einen Horrorfilm, den ein bisschen ob die Tendenz ausspielt von denen Escape Rooms, die an all europäisch, an all Großstädte sind, wo Touristen gerne die aufklappen. Sie so spielerischer an das haben sie da irgendwie dekliniert an einem Horrorfilm. Läuft Leute, den, wenn doch immer gesehen hat, kann ich hier eine E-Mail rausschicken, also ein Open App, also nicht. Auf Platz 3, den dritten Teil von der Animationsfranchise How to Train Your Dragon 3, hat er die gesehen?
Nein.
Nein, mehr nicht. Voilà, auf Platz 2, auch irgendwie überrascht. Nein, am Anfang nicht. Das ist ja aber ein ganz Grand Publiksfilm. Green Book von Peter Farrelly mit Viggo Mortensen und mit Mahershala Ali, den auch am Alita Battle Angels gesehen hast. Ja, das ist ein Film, den gut dran geht. Und du, wenn es wahrscheinlich auch auf Platz 2 ist, und weiß ganz genau, wie in den Grand Publik ausschwätzt. Ist das ein seriöser Contender für das Oscars, die weniger Stadt geschwind?
Der 27. Februar.
Voilà. Ja. Also Ende des Monats.
Ja, ich denke schon, dass das wahrscheinlich wird den ein oder anderen Preis auf jeden Fall mit heimholen, den Film, weil er einfach extrem populär ist an der Art und Weise, wie ihn um das Sujet rumgeht und vielleicht auch mit vielen guten Gefühlen irgendwie der Publik auf seine Seite gewonnen kann am Anfang.
Und dann auf Platz 1, vielleicht ganz unüberraschend, vielleicht sieht es viel über Lützburg aus, dass der Film am meisten gucken geht, also das Land Lützburg. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu 2, den zweiten Teil, der Sequel vom großen Publikumshit von vor ein paar Jahren mit Christian Clavier an der Hauptrolle. Ich von ihr hat das gesehen, gell?
Nee.
Schön gesehen, ja. Bah, vielleicht erklären wir das so, dass Januar, Februar extrem kahl und deichter Mainz sind und dass die Leute ja vielleicht ein bisschen viel Komödie haben und den dann an dem heutigen Film fanden, obwohl es sicherlich besser Komödie gehen für, weil du hast die Favorite zum Beispiel, gebe ich dann echt rekommandieren, wie diese Film. Voilà.
Komm, wir drehen die Klassement einfach rum und dann.
Dann ist alles andere.
Voilà. Das fällt rum, alle Fisch.
Soweit zum Top 10 Box Office Kinosell Lützeburg. Punkt. Das 13 Minuten ab 11, wir lassen ein bisschen Musik, und zwar von Nina Simone, den Song That's All I Ask, den zu hören ist am Film If Beale Street Could Talk, den er mit vor Ruge lavers, an dem er über das Thema natürlich henno wird es schwätzen.
Don't try to blow out the sun for me, baby. I'm not asking for what I know can't be. All that I ask is a kiss a day. And I'll give you love that'll never go away. Yes, I will. Yes, I will. I wouldn't ask you to lift up this great big world, baby. I'm not that kind of a girl.
keep you happy for the rest of your days, Daddy. Just believe me.
Die Stimme von Nina Simone mischt samste Moin immer irgendwie zu engem. Bessere samste Moin und dabei schenkt du bei uns ein wunderbar Sonn. Profitiert vom schönen Wetter, guckt nicht nimmer Filme. Das sind wir auch halb im größten Kino, weil wir sie aber kein total daneben tippen. Ne? Nee,
muss nur noch erleben bei uns in dem Kino.
Thierry, das ist der Moment für den Doch.
ja, pardon. Ja. Natürlich.
Neue Filme von der Woche. Mittwoch ist immer die neue Kinoswoche und laufen neue Filme an. Und das Woche waren da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davon haben wir uns 50% rausgepflegt, für drüber zu schwätzen.
Ganz objektiv.
Ganz objektiv, natürlich. Den Crew, den wir heute nicht werden beschwätzen, mit dem aber auch lebt und den garantiert nächste Woche an dem Top 10 der Lande wert als All-Inclusive mit Franck Dubosc. Wenn die Campingsfilme kennt, die Vakanzenfilme kennt, die französische Komödie Vakanzenfilme, die natürlich hier Wurzeln haben an den Bronzeen aus den späten 70er, mit die immer näher rumkommen, weil das wahrscheinlich irgendwie gut ist, für am Winter schon auf den nächsten Sommer aufmerksam zu machen. Der Franck Dubosc verdient den Gros für seine Suchen die letzten bald 10 Jahre, an dem sie ein bisschen Vakanz mischt, während dem an einem Speedo gefilmt wird, da das mit den Campingfilmen gemäht gehen, also ist das all-inclusive, da das wie den wie so ein Vakanzprogramm, wo ihn einfach just noch dabei trillt und sich so viel vollstopft mit Essen wie will. Und voilà, der Franck Dubosc und Josiane Balasko hängen auf den karibischen Inseln und machen nicht immens.
Wobei ich muss sagen, dass die Bronzé-Filme, das geht zu meinem Pantheon von den Kultfilmen, die Komödien, die hatten einfach Ende 70er und 80er Jahre, das war einfach besonders, das noch wie Violo. Also.
Sind die real gut? Schon hat nie gesehen.
Ja, also, für mich bleibt einfach 70er Jahre, das ist einfach eine Zeit, die auch politisch subversiv war. Und du hast die Komödie von der Charlot, die regelmäßig am Fernsehen laufen und ja, die wirklich auch eine Gesellschaftskritik hatten. Und das können sie schon nicht mehr vorstellen an so Filmen. Franck Dubosc und so weiter, voilà, das ist einfach, die Filme sind einfach ideologisch gebotzt oder die sind einfach ernst ausgerichtet. Das ist immer nach Ideologie mehr, aber entpolitisiert, aber voilà, ob einer da weiß, dass es einfach die politische Ordnung, wie sie so ist, einfach zementiert, verdedigt, ne, nicht davor stellt.
Wenn also ob ideologisch Vakanze viel mehr Lust hat, am Platz von der tatsächlichen Sonne dabei zu profitieren, die kann dann dort gucken gehen. Sonst lief nach einem Film, den ist Nicky Larson vom Philippe Lachaud, den hat das realisiert, der eventuell kennt den einen oder den anderen aus den Babysitting-Filmen, das ist so ein Internet, für das die irgendwann vier und Kamera kommen, für auf den großen Ekran sich zu weisen am Platz, schließlich im Internet. Und dann ein Deutsch-Komödie Club der Roten Bänder, ein Deutsch-Teenie-Komödie von einem deutschen Schlag, wie sie auf 100 Meter gegen die Wand riecht, weil sie sehen alle nämlich aus. Wir fangen ohne tun, über den Zustand zu schwätzen vom deutschen und französischen Grand Public.
Muss aber nicht gegen Teenie-Komödie, ne, weil wir schwätzen ja nur über den.
Das ist irgendwie wo. Ja. Wir kommen hier noch drauf zu schwätzen. Der Micha schwätzt gerade nämlich 8th Grade und über den man geschwinden wird zu schwätzen. Und dann haben wir noch den Barry Jenkins seine James Baldwin-Adaptation If Beale Street Could Talk. Und dann die neue James Cameron-Produktion Alita Battle Angel realisiert vom Robert Rodriguez. Und dann noch ein bisschen Musik. Als echt jetzt mal auf Berlin gehen bei Sarah Pupin. Wir lauschen For the Good Times von Al Green.
Don't look so sad, I know it's over. But life goes on, and this world keeps on turning.
let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning.
Danelle Green mit For the Good Times. Ein Song, den auch gefeatured ist, If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Wir jetzt mal bei dem Film kommen, gehen wir kurz rüber auf Berlin. Bei Berlinale, die könnt nämlich nur Sonntag benennen. Dem Dieter Koslik sing Berlinale. Könnt ihr benennen, aber wir werden geschwind mit Sarah Pöppen schwätzen. Mehr als echt guckt sie auf holländische Kino. Der erste rot-serie Film, nämlich Retrospekt. Als eine fragmentierte Erzählung über Gewalt gegen Frauen und toxische Freundschaft. Der Film hat an der Sektion Forum von der 69. Berlinale seine Premiere gefeiert. Sarah Pöppen hat Realisatrice und ihre Hauptdarstellerin Sir Lethem um Festival getroffen.
Nicht ganz lossetzen sich die Erinnerungsfragmente am holländischen Film Retrospekt von der Regisseurin Esther Roth zu einem kohärenten Ganzen zusammen. Am Mittelpunkt steht Mette, ein junger Mann von zwei Kanner, gespielt von Sir Lethem. Sie schafft als Conseiller bei einer Organisation für häusliche Gewalt und ist bestürzt. Mit den Spektatoren erlebt Mette auch am Rollstuhl eine Rehabilitation nach einem schlimmen Accident. Miller, gespielt von der Lien Wildemersch, besiegt Mette an der Situation. Sie ist eine Freundin und freier Klient von hier. Der Miller ihre gewalttätigen Ex-Freund Frank hat Mette an diesen Zustand gebracht.
Oh, Mama, on y va. On y va. Okay? Tu prends ton sac, on se casse. Okay? C'est chaque fois la même chose.
Ça va, madame? Vous avez besoin d'aide, non?
Oh, oh, c'est bon, elle va bien, là. Ok.
Bah non, monsieur. Non, elle va pas bien. Vous voulez que j'appelle la
non,
police?
Non, ça va, c'est bon, j'ai besoin de rien, ça va.
Peut-être un verre d'eau ou quelque
non,
chose?
Non, j'ai pas besoin de ça.
Der Spektateur ist von Anfang an einer Spannung ausgesetzt, einer Angst vor männlicher Aggression. Aber all das bleibt lange Zeit am Hintergrund. Die Realisatrice Esther Roth.
The whole idea it started with the search for this sense of unrest that we all have now. Everyone around us is busy, and there's no your sense of purpose is very, very fragile. We're individualistic thinking people, and so there's this unrest, and that was the starting point from where it all began. So this unrest you feel from the beginning because Mette has it on a high level. So
das Unruhe zieht sich stilistisch und ästhetisch durch den Film. Du kann doch vorkommen, dass der Message zu Dax wiederholt. Für das Evitieren brauche ich Balance, Esther Roth.
A film consists of many, many layers. And if the theme is unrest, and the actors play unrest, and the sound is unrest, mm-hmm. and the camera is unrest, then you've got this, it's beyond what you want to say. So it's you have to really know where to dose the things you want to say, and sometimes it's very much in the acting, and sometimes please keep the acting nice and clean and sharp, and then the sound designer he fills in the unrest.
De Montage spiegelt Fragmentierung und den Trauma, den Mette mitgemacht hat. Et ist eine Art Frakturation von der Chronologie, die an dem Christopher Nolan sein Film Memento erinnert. Aber das nach einem anderen ästhetischen Aspekt, der Retrospekt besonders möchte, nämlich Musik von Dan Giesen.
Go, Mette! Go!
Der Komponist schafft mit der Baritonstimme von Bas Keulenberg für den Film zu begleiten, Dan Giesen.
We wanted to have something more
extreme that was about a fictional fairy tale and realism. We wanted to make the realism of Mehta's life more absurd.
Regisseurin Esther Roth, Ivot Musik.
We were very much looking for the theatrical overview of the human struggle and all these little people trying to cope with their own little problems. Everyone, in Berlin as well, the streets are so full of all these little problems walking around. And that's quite funny and nice about life. But when you're there, when you're that person and you just found out, I don't know, you are terribly sick or your husband is terribly sick, then the problems are huge. But it's this micro and really big thing, and we were there's a sense of humor in that, a sense of absurdity that we wanted to enhance with the music.
The more that I feel, the more that I feel, the more pieces you find floating around in my mind.
Ohne zu verlehen, hat Mette je freier Klient Miller an ihr Haus invitiert, für ihre Mann geschäftlich verreist war. Da Mette hier Psychologie als interessant, sie ist ein Frau, die mehr hilft, wie gut für sie wäre, und nicht erkennt, dass ihr Freundin am Funkeng ist. So bringt sie sich und ihr Familie vor. Für was? Die Schauspielerin Circe Letem über ihre Personage.
I think it's because she needs to find a purpose for herself, a sense of purpose. It's not enough to be just a mother. It's nice to be a mother, but that's not feeding her enough. And so she's like, I need to do something. I need to do something that is meaningful. And that's what she finds, I think, in Miller. She finds, well, she hears about her. She's been working with her. She hears she's in danger, and she's like, there is only one person who can help her, and it's me, the other ones. They're not good. I'm the one who is going to help her.
Mit der Mette hat verhalen nur doch etwas mehr Existenzielles, erzählt Realisatrice Esther Roth.
Because if you've drifted away from yourself and from your sense of purpose and from your sense of who you are, then it's really hard to start thinking, because you won't like what you'll find. And I think she's scared of the big void. I think much of the unrest is because of the big void we're all experiencing. Yeah, I think looking at that is painful. And Mette knows it's going to be painful, so she looks the other way. That's why I think it's a positive film, because in the end, she just embraces the void, goes into this totally new direction in her life.
Retrospekt vom Esther Roth, sie wird sich nicht nur durch sein Schauspiel, mehr auch durch sein unkonventionell stilistisch Approche und so ein seriöses Thema wie Gewalt auf Frauen.
Guten Morgen.
Dann sind wir mal gespannt, dass den Film Retrospekt von der Esther Roth dann den Weg auf Lützeburg wird ein Keier fanden. Retrospekt von Esther Roth mit Circe Letem an dem Musiker Dan Giesin hier im Gespräch mit Sarah Pepin.
Ja, und Sarah Pepin suiviert die 69. Berlinale 400,7. Sie, wie gesagt, tschüss nach Stunden bis die Preisüberreichungszeremonie den Abend. Vielleicht ist es doch der Moment für einen Rückblick auf die letzte Art Festival, die ich zu machen. Am Mund Sarah am Telefon. Sarah, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also für uns zu fangen, wie hast du die Berlinale erlebt? Wie ist die Atmosphäre auf der Platz?
Also das Jahr ist noch 18 Jahre, eben das letzte Jahr vom Festival direkt auf Dieter Kostlik, und das merkt ihr noch ein bisschen, das Festival an dieser Form, dem geht noch ein bisschen den Atem aus, die Kompetition ist nicht gut, tut ihr noch ein bisschen gefühlt, Leute werden ab nächstes Jahr, wenn eben der neue Direktor kommt, der Carlo Chatrian, der soll ein bisschen frische Wander abbringen an Programmation. Schon trotzdem die Impression, dass Berlinale ganz beliebt. Mein Publikum war auch das Jahr, es waren viele Leute im Festival mit Rezeption von den Filmen, schwätzt aber auch für sich das Jahr.
Mhm. Du siehst, Kompetition wird nicht gut. Was hat dich da besonders gesteuert?
Also es gibt das Jahr ganz viele Revenants sozusagen an der Kompetition, der heißt Regisseuren, die schon ein paar im Festival waren mit ihren Filmen. Und das ist ja auch ganz normal, dass Festivaldirektoren hier Kontakt pflegen. Aber das darf aber auch nicht dazu feiern, dass dann die Qualität von den Filmen Leute an also das soll den nicht einfach dafür qualifizieren, für sein Film zu weisen, wann ich schon mal heu war.
Da willst du rein?
Ja.
In goldenen Handschuh?
Ja. Dann gehen auch normale Menschen rein.
Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max.
Wie kommt man denn zu so einem Namen?
Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkat
trinkst. Ein Kandidat dafür aus zum Beispiel der Fatih Akin. Der Fatih Akin, den deutsch-türkischen Regisseur, der schon für Rujorum und seinen wirklich guten Film gegen die Wand heu war, könntest du auch immer nur am Wettbewerb sein Film gewesen, der Goldene Handschuh. Die geht über den Serienmörder aus den 70er Jahren, der Fritz Honka. Der Film beruht auf einem ganz erfolgreichen Buch von 4 und 3 Jahren von Heinz Struck. Aber der Film ist ja so ein Massenmedium und das ist ja auch etwas ganz anderes wie Literatur. Und dafür muss ich ein bisschen froh, für was in so einer Serienmörder durch den Film mythologisiert sozusagen. Und für was in sich überhaupt die furchtbare Gewalt gegen Frauen 2 Stunden lang soll angucken. Einer Filme an der Kompetition waren nur nicht unbedingt in dem Sinn moralisch verwerflich, aber die waren ganz einfach nicht gut. Zum Beispiel dem Angela Schanelek sein Ich war zu Hause, aber auch den Eröffnungsfilm vom Festival von Lone Scherfisch, The Kindness of Strangers.
Schön, dass es trotz allem auch ein paar Gutfilme geworden ist.
Ja, natürlich, es gab doch für gute Filme. Die waren leider nicht unbedingt am Wettbewerb. Also, es gab Agnès Par Varda, du guckst die große französische Realisatrice von der Nouvelle Vague, Agnès Varda, auf das Leben am Kino zurück. Und das mit 90 Jahren. Und kann ihn neben Kreativität und der endlosen Kuriosität von dieser Frau nicht bewundern. Der Film ist zwar ein Blick auf sie selber, aber aber zu keinem Moment irgendwie angebildet oder narzisstisch, ganz am Gegenteil. Und das noch ein anderer Film, den heißt Amazing Grace. Das ist ein Zusammenschnitt von einem Gospelkonzert von der Soul-Legende Aretha Franklin von 1972. Den hat den Alan Elliott aus der Versenkung rausgeholt. Und der wird noch nie gesehen und der war ganz bewegend. Beide Filme waren aber zum Beispiel außerhalb vom Wettbewerb.
Nach einem Zusatzfrage vielleicht, du hast einen Film, der soll laufen, der läuft an der Kompetition der Chinesischen, den hast du nicht gelaufen. Aus welchem Grund?
Ja, da wird gerüchtet, dass das so lange politisch Geschichte sind, dass es nicht läuft, aber den offiziellen Grund war, dass es Probleme an der Postproduktion gab. Mehr hast du nicht gewusst, just, dass den eben während dem Festival kam, eben den Announcement, dass die Lohn nicht kann gewesen gehen an dass sozusagen dann nicht mehr 16 Filme um der Goldene Bier konkurrieren werden.
Also der Film, das One Second von Zhang Yimou. Sarah, was sind da los den Favoriten an der offiziellen Kompetition, an der wie gesagt 16 Filme gelaufen sind am Platz für 17?
Also für mich stimmt der mazedonische Film, ich soll den englischen Titel God Exists, Her Name is Petronia von der Teona Struga Mitewska raus. Das geht um eine Frau, die heißt Petronia, und sie wohnt an einem Dorf in Mazedonien. Und da gibt es eine Tradition, dass der Pastor alle Jahre am Wand an Hölzen Kreuz an den Fluss gehält. Und dann tauchen Männer da noch an denen, die dann Kreuz finden, den wird dann eben Glück. Und das war eben ewig immer nur die Männer reserviert mit Petronia. Das springt an den Fluss und das findet dann Kreuz. Und das ist wirklich ein immens interessanter Film, ein witziger und intelligenter Satire über den Zusammenhang zwischen Tradition, Religion und Gesetz in Mazedonien und aber auch ganz stark über die männliche Dominanz und die Hypokrisie von der Kirche.
Du bleibst jetzt hier, bis du dich beruhigt hast. Ist das klar? Wenn du dich beruhigt hast.
Dann ist noch ein anderer Film, der mich beeindruckt hat. Das ist ein Debütspielfilm von der deutschen Regisseurin Nora Finkscheid, den heißt Systemsprenger. Und er erzählt die Geschichte von einem 9-jährigen Mädchen, Benny, heißt das, ein traumatisiert Kind, das ganz stark Aggressionsprobleme hat und das von einer Platte auf die andere Brust geht, also sozusagen das soziale System sprengt. Und das ist eine Charakterstudie und das ist aber auch ganz gesellschaftskritisch, der Film. Und das ist wirklich immens, wie die junge Schauspielerin Helena Zengel den Film von A bis Z dreht.
Das sind also deine Favoriten, den Oven, das den detaillierten Palmarès. Wie könnt deiner Meinung nach für welche Preise froh?
Also, wie das Komposition nicht so immens gut ist, fand ich doch schwer für das Jahr, das für rauszusuchen. Ich denke, dass die mit mazedonischen Filmen God Exists, Her Name is Petronia, werden Bier kriegen. Vom Thema passt es ganz gut an das Festival, denn Thema war ja das privat als politisch. Vielleicht kriegt ihr so gute Göllene Bier, aber auch den chinesischen Familienepos von Wang Shuo-Shai, So Long My Son, die hat etwas gewonnen. Das bin als künstlerisch und auch erzählerisch ganz überzeugend. Und da geht es um die chinesische Ekant-Politik und eine Kulturrevolution. Auf jeden Fall bleibt à voir, was Juliette Binoche und ihr Jurismemberin decidieren.
Voilà, merci Sarah, soweit für Berlin.
Vielen
Dank. Ja, Sarah Pöpper dann, hi von Berlin. Wie gesagt, nur wenn das Preisüberreichung und dann bin ich gespannt.
Und da kann den Dieter Kostlik an Pension gehen. Wenig geschieht das mit Thierry Frémaux. Eng froh, die wir heute nicht werden beantworten. Ich lege die Bobine an. Wir zeigen uns nämlich zurück an die Kino und wir schwätzen über die wichtigste, objektiv gesehen, wichtigste Firma von der Woche. Auf Henke nun mit dem Heiten.
You ready for this?
I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens.
I'm yours in your mind and that's it. You and me all the time.
Bonnie, there's something I gotta tell you.
If Beale Street Could Talk, der neue Film vom Oscar-Gewinner Barry Jenkins, den Preis erkrut für Moonlight, sein neuer Film If Beale Street Could Talk.
Also der Film spielt zu Harlem an den 70er Jahren und erzählt Geschichte am Anfang vom Tischer von Fonny, ein Koppel, die sich seit der Kante am Anfang kennt, um einen Punkt aus für sich zu bestürden und eine Kante zu kriegen. Und zu dem Zeitpunkt geht eben der junge Mann davon von einem juristischen Irrtum. Und da muss die Frau eben die Unschuldigkeit von seinem Mann beweisen über den Kurs vom ganzen Film. Voilà, das ist ein Film, wie du schon gesagt hast, Tom, der Barry Jenkins hat schon den ersten Oscar mit Moonlight 2016 gekriegt. Das war der erste Film, wo just afroamerikanische Schauspieler am Anfang drauf herkommen. Aber dann fand relativ faszinierend, das nur zu gucken zu Hollywood am Moment, dass das einfach 50 Jahre gedauert hat, bis das am Anfang die schwarze Emanzipation, also die afroamerikanische Emanzipation am Mainstream-Kino gekommen ist. Das heißt, an den 70er Jahren sind so Blaxploitation-Filme gegen böllische Produktionen von Gangsterfilmen mit viel Sex und Gewalt, die an böllische Kino und auch an Grindhouse-Kino gewiesen sind. Und voilà, an Lo, Bemol 50 Jahre oder noch, kommen da so Filme wie 12 Years a Slave, Get Out, Black Klansman von Spike Lee, Black Panther. Das sind alles Filme, wo am Anfang es um die afroamerikanische Emanzipation geht und die da lo mittlerweile am Mainstream ankommen und eben Preise aufräumen. Das kann ich sagen, dass If Beale Street Could Talk eben basiert ist auf einem Buch von James Baldwin, den auch schon mit seinem nicht vollendeten Manuskript Remember This House am Anfang die Inspiration für den Raoul Peck, seinen Dokumentarfilm I'm Not Your Negro, war den 24 Jahren im Luxembourg City Film Festival gelaufen ist. Und das heißt, dass am Anfang die erste Adaptation von Jenkins dann eben von einem literarischen Werk von ihm, also von einem Roman. Und das am Anfang ein Film, den extrem formell ist, das am Anfang ein Melodrama, ging ich so, den auch an dem Loving von Jeff Nichols erinnert, wo es schon um den ersten Mariage ging aus zwischen einer weißen Frau und einem weißen Mann und einem afroamerikanischen Frau, die auch schon mit der Justiz zu müssen kämpfen, für das der Mariage am Anfang unerkannt ging aus. Aber was speziell aus Mengen ist, und das vielleicht mein Froh und Michael, wie hast du den Film von der Mise en Scène hier empfunden? Also,
Also für mich ist der Film Ich gehe immer von der Wirkung aus, die Film auf mich schaut. Und du hast das ganz recht, so ein hypnotischen Effekt. Den haben verschiedene Filme auf mich schon. Und du versuchst dann zu verstehen, wie den Effekt du zustande kommt. Und ich gehe so, dass einfach ein Zusammenspiel eine Kombination von verschiedenen Elementen. Oder das erstens mal der Sound, die Musik, die immer so im Hintergrund läuft bei Schlüsselszenen. Es sind grobe Plan auf Personagen, auf Gesichter. Das heißt, gesagt, die ganz Chlor hier Reaktionen, das alles an der Nuance immer heine, die Wärme vorwen, die Belichtung mit den erfehenden Dampf von Zigaretten, den dann den ganzen Raum so erfüllt, da entsteht einfach eine Atmosphäre, die ihn immens so bündt, also einen hypnotischen Effekt, die Lueskamerabewegungen ralentieren, Diktion von den Personagen, das war auch schon am Moonland übrigens der Fall, und ich meine, das ist so richtig wie der Stil von Barry Jenkins, den du einfach von Film auf den anderen überdrohe gehen, dass das einfach eine Kontinuität von seinem vierten Film, den, wie gesagt, den Oscar vom besten Film gekriegt hat für ein paar Jahre. Ja, und dann hast du Personagen, wenn du, oder willst du zu der Form so?
Vielleicht zu der Form, ganz kurz noch, und ich die Impression, also geht oft dann vergleicht man zu Douglas Sirk, von so Meister vom Melodrama, als weil er eben ein Rapport zu den Färben hat, die ganz prononciert, dass ich fand, aber in der Mise en Scène könnte nicht wirklich durch Runde, weil ich wirklich so die Impression so von Zeitloop Momente, auch die Flashbacken, da gehen es ja ein bisschen wie bei Blue Valentine, auch so die Schlüsselmomente, boah, bei Blue Valentine, also trübt ja von einer Koppel, hier, also zusammenkommen von einer Koppel und läuft am Anfang oder Dausdauer von der läuft, also am Anfang Thema vom Film. An die gehen dann so an Zeitlupe-Momente irgendwie erzählt, aber ich schon aber fand, dass irgendwann hat den Verstand, den Rhythmus, und da geht er doch irgendwo schon ein Ball langweilig, weil er nicht wirklich ob Konflikt angeht an der Koppel, das ist die Leift, die am von gewissen geht, also ein idealisiert, pur Leift, die wo nicht wirklich Probleme dran sind, und auf der anderen Seite ist den ja, der rassistischen Aspekt von dem dem Kampf am von gegen Justiz dann eben als auch relativ auch schon thematisiert, sodass am Anfang der ganze Film so wie ein bisschen ein Bull wirkt, wo alles heil ist, ich mein, obwohl alles nicht heil ist.
Also, das hört man am Psyche vom Film zu, denen geht es ja nicht unbedingt um das Verhältnis zwischen denen zwei, aber das Koppel ist am Anfang eine Unität. Mhm. Und die kämpft dann gegen den Widerstand von den Familien. Du hast die Familie von Mädchen, die gut nicht enchantiert ist, vom Jungpaar, die gut nicht enchantiert ist. Und dann ist es der Widerstand von der Gesellschaft. Da sind wir in den 70er Jahren zu New Orleans. Du hast, wie gesagt, Thematik vom Rassismus, die Police, die einfach Schwarzer beschuldigt von dort, die sie hatten begangen, nun gut nicht begangen konnten, Hunden und so weiter. Die Koppel ist wirklich eine Unität. Und das könnte eben, das geht ausgedrückt über das Bild und mit den Furven. Du hast ganz am Anfang den Film, der geht um mit einer Sequenz, wo die zwei da spazieren gehen. Und da sind die zwei geklebt, praktisch an den selben Furven, blau, gel, mit der das dann so überkreuzt. Jacket vom Jungen ist blau, den Plover ist gel, aber Mädchen ist dem gedreht, der Mantel gel, blau. Das ist für die Verbundenheit dort zu symbolisieren. Und mit Kleidung, Furven, das spielt für mich auch ein ganz wichtige Rolle an dem Film, weil einfach gewisse Kleider, ein ganz flott Kleider, ganz elegant Kleider, weil dort nicht nur Blass von den Personagen anfangen sollen erstreichen und mit den Klischee soll ich verbrechen von dem Miserabilismus, den meistens bei so Filmen auch zum Ausdruck kommt. Da sind wirklich Mädchen nicht immer so ein Mantel, so wie ein Kopf, also wie eine Prinzessin praktisch. Und die Dignität, das ist ein wichtiger Punkt.
Mit den historische Kader, den Gott also liefert da um selber Plateau dahinter, dass sie sehen, ah, wir sind in den 70s und wir können mit denen wunderschöne Furve schaffen.
Natürlich.
Mit denen, voilà.
Ja, Mensch, von der
Geister.
Ja, ja, klar.
Die, voilà.
Nee, das ist ganz sicher. Und den ersten Plan, den du hochgeschwert hast, also am Anfang der stärkste Plan am Film, auch von der Mise en Scène her, zählt am Anfang aus der Vogelperspektive, gesehen man die Koppel Hand an Hand, ein Trab raufgehen und Kamera dreht dann 180 Grad am Anfang rundherum sie und annonciert irgendwo schon die Revolution oder die Changement, die Koppel muss mitmachen während dem ganzen Film. Und an der Hinsicht, dass ich als das am Anfang ein Plan, den ich mehr immer erwähnt habe am ganzen Film, also ein von der Mise en Scène her einfach etwas mehr Dave-Grinniges. Hier habe ich dann aber irgendwo d'impression, dass man ja ob ganz konsensuellen Moment hat. Also ich fand stark, dass die Koppel als Unität gewesen wird. Das Gefühl hatte ich auch schon beim Loving von Jeff Nichols eben. Der tut etwas Flottes, aber mir fehlt dann, also ehrlich gesagt, als Zuschauer fehlt mir irgendwann ein Konflikt. Und ich fand alles bald zu schön, bald zu leif, bald zu viel Vorwurf, bald. Und wir sind aber in der 70er zu Harlem, wo die Konditionen, Materialkonditionen für die Valieren, so gute Luft an den sie rangehen, gesagt schon aus, wie von einem, keine Ahnung, wie von einem New Yorker Luft, wie die schon überholt wird. Also das ist alles ein bisschen zu proper. Und ja, in der den, Hinsicht fand ich...
Die Luft, das ist einfach echt wie so ein Depot. Ja. Also sie gehen da
natürlich,
ran
ja.
Und das ist ein Depot und da können sie sich einfach nicht vorstellen, dass sie da leben. Und ich meine, die Modes da von der Luft und dass sie dann auf so Plätzen überhaupt wohnen, dass das auch ein bisschen wie spät manchmal kommt. Ich meine, du darfst
vielleicht... So ein Hipster-Reflex.
Ein Hipster-Reflex, du darfst keinen Anachronismus machen. Ein Depot, das war an der Zeit, war das nicht cool, das war einfacher, wenn du sonst nicht fandest.
Aber hast du das gespürt, wo du den Depot gesehen hast?
Also, das war einfach ein Platz, wo es dreckig war, da waren Sachen deposiert und da konnten sie sich nicht vorstellen. Aber natürlich kann sich nur vorstellen, weil ich weiß, wie so Sachen nur können transformiert gehen, ausgesehen. Ich meine, den Depot, den so nicht transformiert mit Luxus, Mivlen und so weiter, dafür bleibt das aber plausibel. Also, das ist nicht, nicht was mich gesteuert hat.
Dabei muss ich so ein, also ich habe den Film nicht gesehen, transparenter halber, für uns nur lauschen, weil ich gerne James Baldwin lesen und es sind so halb durch und es überrascht mich, wie brav irgendwie, mit was für Rode Baldwin auch um das Sujet drüber geht, weil I Am Not Your Negro, den Dokumentär, hat ja aber den Baldwin porträtiert als eine ziemlich militante Figur, die sich angesagt hat für die Rechte von der afroamerikanischen Community zu der Zeit. Und er benutzt auch die Geschichte von der Koppel für am Anfang ein ganz human, ein ganz menschlich Liebesgeschichte zu erzählen, da wenn es vielleicht auch neben dem Formellen auch die dramaturgischen Konnotationen mit Douglas Sirk. Und alles andere geht so nebenbei gezielt. Und das ist nebenbei, das ist nicht
also,
das so wie am Gesicht.
An den Nasen scheint ja auch bekannt für seinen Optimismus einfach, also der Baldwin irgendwo an den Jenkins überhöht dadurch irgendwo. Aber ich muss so einen einfachen Plan von einem normalen Zuschauer, den in den Kinosaal geht, weißt an der Halschen vom Film einfach. Ja, also ich verstehe, was du mal wolltest erzählen. Ich habe noch teilweise gefühlt, mit die Purheit von der Leif hat mich irgendwann, also ich habe mich drüber geklebt.
Das gehört dann eben noch zu der Normalisierung von der afroamerikanischen Community in Amerika, die auch zu Hollywood gekommen. Das heißt, da ist auch Zeit für Filme, wo die Leute doch normal, in einem normalen, das ist mal kein kitschischer Film, in einem normalen Mainstream-Film schön durchgestaltet gehen, ohne dass das da muss miserabilistisch durchgestaltet gehen.
Ich meine, das fehlt mir nicht um Miserabilismus, mir vielleicht einfach auch Realismus irgendwo, also auch an den Dekoren und an den...
Das ist dann eben den Jenkins, den hilft das alles auf einer Ebene, das geht einfach mehr künstlerisch, mehr...
Wo ich am Anfang vielleicht noch für aufzuschließen...
Weil du siehst auch die dokumentarischen
Fotos,
die du dran kommen, und das passt nicht richtig bei dir.
Genau, weil an ich meine, wenn wir da zu schwarz kommen, das schwätzen du, wo ich schockiert war, weil die du geht es um die Brut-Realität und die sind auch extrem ästhetisch angesagt, wo ich schon die Impression hatte, ja, aber vis-à-vis von einem Realisateur sind, den das probiert, die Limit, die Momente von der sozialen Revendikation zu verschönern irgendwo. Und das fand ich ein bisschen dramatisch, weil die Momente waren am Anfang brutal.
Also ein kompletter Kontrapunkt zu dem, was Spike Lee möchte am Schluss von Black Klansman, weil du benutzt ja auch dokumentarische Spieler für seinen moralischen Punkt zu machen. Aber ich gebe aber vorschlagen, wir schließen die Diskussion neu auf. Für den einen ist das ganz schön, für den anderen also ein bisschen zu proper, zu glatt. Dixit, Bessling, langweilig. Ich kann den Film gucken, dauert 2 Stunden.
Hypnotisch.
Pardon,
hypnotisch. Auch hypnotisch.
Hypnotisch, langweilig.
2 Stunden. Langweilig nicht in
So, die nächste Bobin leitet an, wir fahren weiter.
Does it bother you? That I'm not completely human?
You are the most human person I have ever met.
Didn't I tell you to be home before dark?
I just lost track of time.
Alita,
you have to be responsible. You are someone very special.
Hey, kid.
Not just a teenage girl.
Hey, what's your problem?
You can't remember.
What do you mean?
Doc found you in the scrapyard. So you must be from up there.
And I'm just an insignificant girl.
That's what they want you to think.
Alita Battle Angel vom Robert Rodriguez produziert vom God Almighty zu Hollywood, den James Cameron, so geht er noch immer. An die Kamera gehalten, den Herr Hannah Titanic, Hannah Terminator, Hannah allem, was groß auf hat, a bum bum mischt. Anscheinend hörte jo feier Avatar-Sequels an der Pipeline, mir nicht einfach nie beigedürft.
An einem Leben.
Ja, an nicht nie beigedürft.
Also wiss mehr wie mehr.
Ja, und müsst ein Drehbuch schreiben, auf Basis von einem Manga, den immens viel Succes hat, Alita Battle Angel, von ihm also just produziert, das ist die Geschichte von einem Cyborg, den abgerufen wird von Christoph Waltz, den nicht immens, nicht nur vollziehen kann, von wo er kommt, was er möchte, an was seine Finalität ist. Das Anfang eine Geschichte von einem Cyborg, den zu sich selber findet, den sich selber muss kennenlernen, für sein großes Destiny zu vollbringen. Es klingt wie alles, was ihr gesehen habt. Es tut doch ein bisschen hier und da etwas von Sachen, die ihr gesehen habt. Michel Delage, Alita Battle Angel, das lohnt nicht dein Film, den du automatisch vom selben gucken gehst.
Das etwas, was ich gucken lässt, das agréable zu gucken, das spektakulär natürlich. Wir schmengen, dass es kein Film, der den Genre revolutioniert. Das ist ein Film, der eine Kombination ist, einfach von dem, was an anderen Filmen Orologien ist. Das ist ein ganz referenzieller Film. Du den natürlich Matrix für die Kampfszenen, wo es dann hin und her geht. Blade Runner für die Durchstellung von der futuristischen Stadt. Die, voilà.
Und auch die Mercenaire. Die sich dann auf die Türsten machen, nur denen, kriminelle Cyborgen. Dann hört ihr den Rollerball
von Norman Jewison. Das war ein Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren mit James Caan. Das war damals ein ziemlich brutaler Film, ziemlich dreckig, eine düstere Zukunftsvision. Und ich meine, das heute ist ein bisschen der Kontrast. Hier ist einfach zu viel geleckt, zu viel proper, zu viel Computer animiert. Weil du hast nicht, das ist nicht dieselbe Esprit, natürlich auch für den 70er Jahren. Wir sind in einem Hollywood-Blockbuster. Wir waren zum Robert Rodriguez muss so, dass einfach in dem sein erstes Film am besten gefallen hat, weil sie mit praktisch gut keine Mittel gefilmt gesehen. Den ersten Film El Mariachi, das war einfach mit der ganzen Familie gedreht, mit der Nachbarschaft. Alles selber gemäht, gedreht, Drehbuch geschrieben, geschnitten, einfach alles. Und war ein großes egal was, mit war witzig, war spektakulär mit den wenigen Mitteln, die er hat. Du nur sind da viel mehr beigekommen wie Desperado mit Banderas, war ein bisschen die Luxusversion davon. War. Und dann nur den Sachen also gemäht, also Zombie-Filme.
Sin City,
das war für mich sein Hecht. Punkt. Ah, ja. Das hat mich interessiert. Visuell gesehen war es ganz interessant, weil dann die Adaptation gemäht hat von einem Comic von Frank Miller. Und hier ist dann auch immer Manga, wir haben mal an der super Mega-Produktion einfach zu viel flott gelegt. Natürlich mit Feminismus, die Hauptdurchstellerin Rosa Salazar, der hier an, man nicht gesehen haben und wie
die. Das ist ein Manga, man hat all seine Furve wie ein Avat. Und das ist meine Stadt. Was die größte Plus-Value vom Film ist, weil das ein tatsächlicher Manga auf Filmform, nicht so wie den Ghost in the Shell von vier Jahren mit Scarlett Johansson. Und überhaupt sind ganz sind interessante Vorstellungen da, weil den Christoph Waltz schafft am Anfang ein Dei ab, an dem sie den Cyborg dort zusammensetzt mit Körperdelen, die von inzwischen nicht kommen. Und das geht dann leider nicht konsequent durch. Es verfällt dann aber an den großen Bum-Bum, den natürlich zumischt mit einem potenziellen Sequel, eventuell einer Franchise, den Robert Rodriguez immer näher raffelt. Spikey zu den Feier gemäht, sind City zu den Zwei gemäht. Die Desperado-Filme, das sind da ja auch drei gewesen. Bei Desperado war mehr so eine Kontinuation, eine Perfektionierung von der Form. Das ist interessant, den CGI als époustouflant. Das haben Drohnen als natürlich total klesbar und kann je noch wen das guckt, aus dem Nähe fallen. Alita Battle Angel von Robert Rodriguez, produziert von James Cameron. Zeit lebt als fort, nun ein Film auf Vierung.
Hey guys, it's Kayla back with another video. So. The topic of today's video is being yourself.
Being yourself can be hard, and it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone else. A lot of people like call me quiet or shy or whatever, but I'm not quiet.
Most quiet, Kayla Day.
I don't talk a lot at school, but if people talk to me and stuff, they'd find out that I'm like really funny and cool and talkative.
By the way, I like your shirt a lot. It's like so cool.
What?
I said one more week of eighth grade, right?
Yeah.
That's crazy.
Yeah, huh?
Ja, he ist immer am, ich gebe es nur den klassischen Outsider, College-Outsider-Film, 13, 14-jähriges Mädchen, was einfach scheiß, was nicht in das Leid geht, was sich nicht traut, was kein Kollegen hört, was allein dann daheim ist. Du einfach ich wie Upload dadurch, dass er so, so sich selber filmt, so Video für YouTube trainiert, wo er am Anfang Rotschläge gibt, wie er sich am Leben soll, so durchkämpfen. Das geht doch nicht in Richtung von einem Todd Solons zum Beispiel, das tut mich so spontan, also du fangst Situation nun Welcome to the Dollhouse erinnert, natürlich eine Satire, was die College an, für mich ist das so ein Klassiker vom Outsider-Film.
Auf vom Horror von Suburbia.
Bisschen. Voilà, voilà. Hier ist ein bisschen, das mir war ganz realistisch, das ist eine Komödie, ein bisschen du sa mère, ohne richtigen Höhepunkt. Das, ich gebe so ein, für Eltern, die nicht richtig wissen, was hier kann, also treiben oder wie sie ticken, also das tut eine gute Aufhörung auch an die Social Media. Du gehst denen zum Beispiel gewöhnt, dass kann an dem Alter Jugendliche nicht mehr auf Facebook sind, mehr hat sich auf Instagram, auf YouTube natürlich die Videos. Ja, voilà, das Schauspielerin ist, fand ich, möchte Sache ganz proper,
Thierry?
Ja, ich fand noch, dass also Elsie Fischer dann eben am Anfang ganz überzeugt an dem Film. Vielleicht das auch, vielleicht überzeugt er doch eben gerade, weil die Distanz zum seinem Realisateur, den hat er just 29, hat er 16, wo der Film gemacht hat. Das heißt vielleicht... Kein Monat
sei Popsinn.
Kein Monat sei Popsinn. Und das ist aber dadurch eigentlich ein realistisch, vielleicht wird der Realisateur dadurch auch eine Proximität zu seiner Aktrice, die vielleicht andere Realisateure nicht tun, das in extrem schwierigen Alter zu filmen. Wir warten, Bo Burnham dann auch noch hinkriegt, als am Anfang realistisch ein Pop durch die Relation hinzukriegen. Auch von den Schauspielern, teilweise mit Momenten total überdreht sind die Szenen, die am Anfang richtig dialogiert sind. Du könnt wirklich eng Ehrlichkeit einfach rüber, die authentischer sind, die auch gut Nutz gucken aus. Auf jeden Fall observiert den Alter von dem Schulmilieu von 13-Jährigen, die zu groß Rucksack haben, für hier noch kleine Körperin und auf der anderen Seite schon aber um Gang so groß zu gehen, mit einer Authentizität, die nicht schlecht ist, obwohl die Komödie vielleicht dann heinst du ein bisschen, aber kitsch.
Und man weiß auch, für allem wie idle die Jugend ist, du die auch keine Ärterien, außer sich Gedanken zu machen, okay, wie kommen ich un an der Schule, Kollegen, das ist das wichtig, natürlich Kollegen, wenn das kein Kollegen mehr, die einfach keine anderen Ärterien am Leben, und das weiß ob gewollt oder ungewollte Manier, wie idel die Juren am Anfang
ist. Es geht um die permanente Vergleicht, Kompetition, also ja. Ein Zucht gehässige Voyeurismus, die durch soziale Medien natürlich irgendwo gesteuert wird.
Ich fand die Authentizität am Anfang eng bis dato nicht als DAX repräsentiert von den Jungen, wenn sie Coming-of-Age-Geschichten gefilmt gehen, dann ist das ziemlich retro. Sie lästere Smiths, also sind alle Guten an ihrem Eck verstoppt und laufen dem Mädchen oder dem Jungen noch. Das geht halt auch ein bisschen gemäht, aber ich fand die Code mit dem wird so schön geschafft. Ich muss ehrlich sagen, die Musikersätze auch an der ersten Halschen vom Film, sie fand ich einfach nicht grandios Musik von Anna Meredith, mit dem er halt die Mission aufschließen.
Der Realisateur Bo Burnham ist übrigens auch ein YouTube-Celebrität.
Ein Stand-Up-Komiker, voilà. Auf Netflix die Specials von ihm zu sehen. Und ich muss sagen, das ist ein ganz schöner Sundance-Film, den verschiedene Sachen so richtig mischt. Ich verstehe noch komplett, was Thierry meint. Geht der Film einfach gucken, geht die drei Filme gucken, von denen wir heute geschwärzt
haben. Von allem Beale Street.
Gebe ich Ech hun net no Ech mir gesinn als nächsten samstech Rëm beim grösse Kino mir muss de Mikro zo machen ass Krämer vun der Norrichterredaktion de Kap ofruf gerappt. Ech wënschen e Schene Wigent gi an de Kino a profitéiert vun der Sonn. Michel Thierry, Merci.
Ciao,
Merci.